Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Aufnahme des Podcasts Energiezukunft. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Rund um die Akzeptanz der Energiewende schauen wir uns mit einem wahren Experten für gesellschaftliche Entwicklung an, wie unterschiedliche Lebensentwicklungen die Wahrnehmung von Transformation prägen. Herr Dr. Christoph Schlehr, herzlich willkommen. Ich stelle Sie gleich ein bisschen vor. Aber ich habe schon vorab gesagt, ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil das Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, tatsächlich eines ist, was mich auch schon seit einigen Jahren begleitet.
Ja, freut mich.
Sie sind Director Research and Consulting bei Sinus. Jetzt haben wir es spannend gemacht. Seit Juli 2024 dabei. Sinus, wer es nicht kennt, ist eines der führenden Forschungsinstitute für soziale Milieus und gesellschaftlichen Wandel. Das heißt, es liegt ganz vielen Betrachtungen, die rund um das Thema auch bei Unternehmen Akzeptanz, aber auch für Marktforschung etc. sich beschäftigen zugrunde. Und wie kommt man dahin? Was macht man da als Studium? Studium der Wirtschaftswissenschaft in Magdeburg und Freiburg, habe ich gelernt, ist offensichtlich eine gute Qualifikation. Sie haben sich darüber hinaus auch ausgezeichnet mit dem Ralf-Bodo-Schmidt-Preis und sind seit vielen Jahren in der Forschungs- und Beratungserfahrung unterwegs zu CSR, zu sozial-ökologischer Transformation und Konsumforschung. Das heißt, wir werden, glaube ich, mit Ihnen auf die Themen, die rund um die Milieuentwicklung und ihr Impact auf Akzeptanz für Umwelt und Klima und Naturbewusstsein sowie nachhaltigen Konsum sich drehen, noch heute genau schauen können.
So ist es, genau. Also es sind tatsächlich doch einige Themen, die mich hier immer wieder umtreiben am Sinus-Institut, aber diese Schwerpunkte, die Sie gerade genannt haben, das sind die Dinge, die mich am meisten umtreiben. Und wo wir einfach sehr, sehr viele Studien auch in den letzten Jahren gemacht haben. Und deswegen freue ich mich auf Ihre Fragen.
Wer sich wundert, warum wir in einem Podcast zur Energiezukunft sich mit jetzt solchen Fragen beschäftigt, der hat wahrscheinlich noch nicht so viele unserer Folgen gehört. Denn was wir immer wieder sagen, ist, dass Energiewende nicht nur eine technologische Herausforderung ist, sondern vor allem auch ein gesellschaftliches Projekt. Egal ob Windenergie, Photovoltaik oder Netzausbau. Es hängt ganz maßgeblich davon ab, wie diese Technologien vor Ort akzeptiert werden und wie unterschiedliche Menschen auch Veränderungen wahrnehmen. Denn Deutschland besteht ja nicht aus einer einheitlichen Öffentlichkeit, sondern, so schauen auch die Sinus-Kollegen drauf, aus 10 sozialen Milieus, die insgesamt etwa 100% der Bevölkerung prägen und durch unterschiedliche Werteorientierung, Lebensrealität und Erwartung an die Zukunft auch unterschieden werden. Also diese Milieuforschung, von der wir gleich noch ein bisschen mehr hören, zeigt unter anderem auch ein bisschen auf, welche Gruppen tendenziell Technologien eher unterstützen, welche eher skeptisch reagieren. Mhm. Das ist für Kommunen, Unternehmen, aber auch für politische Entscheidungsträger eine gute analytische Herangehensweise, um ein bisschen zu sortieren, wie gesellschaftliche Reaktionen auf Technologien auch aussehen können. Wir sind mittendrin schon. Ich würde Sie zu Beginn bitten, vielleicht einfach noch mal ein bisschen in Ihren Forschungsbereich reinzuschauen. Also ich habe den Begriff Milieuforschung benutzt. Was versteht man denn darunter? Wie würden Sie das erklären, was die klassischen und sozialdemografischen Merkmale allein nicht leisten?
Ja, also im Grunde genommen ist es ja so, dass die Milieuforschung die Gesellschaft in unterschiedliche soziokulturelle Gruppen aufteilt. Das sind soziale Milieus und die bezeichnen wir auch als Gruppengleichgesinnter, und zwar deswegen, weil sie ähnliche Wertvorstellungen haben, einen ähnlichen Blick auf das Leben und ähnliche Lebensstile. Und warum ist das so wichtig? Nun, hinter diesem Milieuansatz verbirgt sich die Frage, wie wir Einstellungen und Verhaltensweisen besser erklären können. Besser, als das mit klassischen soziodemografischen Merkmalen möglich ist, wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, Bildung oder Einkommen. Ich mache das mal ganz konkret, damit es einfacher verständlich ist. Und zwar stellen Sie sich vor, wir haben zwei Personen, die gleich alt sind, ähnlich gut gebildet, etwa gleich viel verdienen und sogar im selben Ort leben. Und trotzdem erleben wir immer wieder, dass sie völlig unterschiedlich auf die Energiewende reagieren. Der eine sieht darin eher einen unverzichtbaren Schritt für eine nachhaltige ökologische Zukunftssicherung, der andere aber eher eine Bedrohung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Und diese vollkommen unterschiedlichen Sichtweisen, die kann eben die Soziodemografie alleine nicht erklären. Die Sinusmilieus aber schon. Und zwar deswegen, weil sie auf die Wertvorstellungen schaut, die unterschiedlichen Mindsets der Menschen und die Art und Weise, wie sie ihren Alltag gestalten.
Das ist ja tatsächlich super spannend. Ich frage mich, wo kriegen Sie denn Ihre Daten her? Also wie erheben Sie denn genau diese Parameter, die Sie da gerade beschrieben haben?
Also es ist ja so, dass die Sinusmilieus auf qualitativer Lebensforschung basieren. Das heißt, wir führen ausführliche Einzelinterviews durch mit Menschen, die uns dann erzählen, wie sie leben, was ihnen wichtig ist, wovor sie Angst haben und was sie antreibt. Und darüber hinaus fragen wir sie natürlich auch zu ihren Alltagseinstellungen, beispielsweise zu Arbeit, Familie, Freizeit oder Konsum. Letztlich betrachten wir also alle wichtigen Bereiche ihres Lebens. Und auf dieser Grundlage können wir dann typische Muster erkennen. Welche Menschen denken ähnlich? Wer teilt vergleichbare Werte, Ziele und Lebensstile? Diese Personen, die wir dann im Einzelnen befragt haben, fassen wir dann zu sozialen Milieus zusammen. Und so entsteht dann ein Gesellschaftsmodell, das diese unterschiedlichen Lebenswelten darstellt und vergleichbar macht. Und so haben wir einerseits die qualitative Forschung und andererseits, das wäre dann der nächste Schritt, die quantitativen, die groß angelegten Repräsentativbefragungen, wo wir überprüfen können, ob diese typischen Muster, die wir zunächst hypothetisch aufstellen, ob die tatsächlich auch valide darstellbar sind, wenn wir große Repräsentativbefragungen machen.
Also das heißt, so qualitative Sozialforschungsmethodiken greifen direkt dann ineinander mit quantitativen Erhebungen, wo Sie dann nochmal Thesen auch überprüfen können.
Genau so ist es.
Das ist wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Arbeit, stelle ich mir vor, wenn man das sehr, sehr seriös macht. Dann, ich kann mich noch an mein Studium erinnern, ist das durchaus auch sehr aufwendig. Wie Sie ja das jetzt schon auch über viele Jahre machen, sehen Sie ja sicherlich da auch einige Veränderungen in diesen Milieus über die Zeit. Lassen Sie uns doch da nochmal ein bisschen drauf schauen, wie Sie das erleben, wie Ihre Forschung auch zeigt, wie da vielleicht auch Umbrüche sich auch in diesen Milieus auch auf der Werteseite, auf den Lebensstilfaktoren mit abbildet.
Also es ist ja grundsätzlich so, dass Grundwerte, worauf die Sinusmilieus ja basieren, meist früh im Leben entstehen und daher auch relativ stabil sind. Also viel stabiler als jetzt Meinungen, Ansichten oder Einstellungen. Aber die Gesellschaft, Sie haben es ja erwähnt, die verändert sich, wenn sich beispielsweise aufgrund von Krisen, wie wir sie immer wieder erleben, oder gesellschaftlichen Großthemen wie Digitalisierung, Migration, Klimawandel, bestimmte Werthaltungen verschieben, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Milieustruktur. Und dann kann es etwa zu einer Ausdifferenzierung von Milieus kommen oder es können auch ganz neue Milieus entstehen, einfach weil sich die Werthaltungen ändern.
Wenn Sie jetzt konkret auf die Entwicklung jetzt in den letzten, sag ich mal, 1 bis 3 Jahren seit Corona vielleicht auch schauen, was sind denn die auffallendsten Veränderungen, die Sie sehen?
Ja, also was wir betrachten, sind vor allen Dingen die Entwicklungen in der gesellschaftlichen Mitte. Da hat sich ja doch schon einiges getan. Früher haben wir die Mitte auch als so die bürgerliche Mitte bezeichnet. Die hat sich allerdings ausdifferenziert. Es gibt einen Teil, der hat sich eher modernisiert. Den bezeichnen wir als die adaptiv-pragmatische Mitte. Das ist eine flexible, leistungsorientierte, pragmatische Lebenswelt, die sich an den neuen Realitäten ausrichtet, die damit mehr oder weniger klarkommt, indem sie sich anpasst. Es gibt aber noch einen anderen Teil und der hat sich eher zurückgezogen. Den bezeichnen wir als die nostalgisch-bürgerliche Mitte. Und diese Gruppe steht gesellschaftlichen Veränderungen viel skeptischer gegenüber. Man ist systemkritisch und blickt ja vor allen Dingen auf die derzeitige Politik und aber auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen wie die Energiewende sehr skeptisch.
Also das ist das, was man so gefühlt tatsächlich vielleicht sogar schon auch an ein paar Ecken im persönlichen Umfeld wahrnimmt, aber tatsächlich können Sie das empirisch sogar nachvollziehen. Das finde ich sehr spannend. was auch eine Frage ist, die ich mir in dem Kontext auch stelle, ist, wie wirken denn so harte Faktoren wie jetzt Einkommen, Beruf, Wohnort, Herkunft auf diese Einstellung und Verhalten? Gibt es da Interdependenzen und wie wirkt das? Kann man das beschreiben aus Ihrer Sicht?
Ja, also zunächst muss man mal festhalten, dass diese Faktoren, die Sie gerade genannt haben, Bildung, Einkommen, Beruf, auch Wohnort, das sind jetzt keine direkten Kriterien, nach denen wir die Sinusmilieus bilden. Aber sie fließen nicht automatisch in die Segmentierung ein. Trotzdem zeigen sich zwischen den Milieus natürlich deutliche Unterschiede nach Soziodemografie. Und zwar deswegen, weil sie sich aus den unterschiedlichen Lebensweisen unmittelbar ergeben. Vergleicht man zum Beispiel das sogenannte konservativ gehobene Milieu mit dem Milieu der Prekären, dann werden hier erhebliche Einkommensunterschiede sichtbar. Ein weiteres Beispiel ist der Wohnort oder die Wohnsituation. Während das sehr mobile Milieu der Expeditiven häufiger flexibel und temporär wohnt, legen andere Milieus großen Wert auf Beständigkeit und langfristige Wohnsicherheit. Und diese Unterschiede, die ergeben sich dann aus den Wertvorstellungen und Lebenszielen der Menschen. Das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Milieuperspektive, die ersetzt die Untersuchung soziodemografischer Merkmale zwar nicht, aber sie ergänzt und verfeinert sie, weil uns die Milieus deutlich mehr Informationen liefern, um Einstellungen, Prioritäten und Verhaltensweisen zu erklären. Mhm. Deswegen brauchen wir immer beides. Wir schauen uns die Soziodemografie an und analysieren bestimmte Entwicklungen auf Basis soziodemografischer Merkmale, ziehen dann aber zusätzlich die Milieuperspektive hinzu, um einfach noch ein bisschen tiefer in die Erklärungen reinzukommen, weil wir dann wirklich auch wissen, okay, aus dieser Lebenswelt heraus, wie wird die Energiewende beispielsweise erlebt und warum wird sie eher abgelehnt, warum wird der Energiewende eher zugestimmt. Das kann man auf Basis der Milieus sehr gut veranschaulichen.
Das ist super, weil da wollte ich gleich im nächsten Schritt mit Ihnen nochmal drauf gehen. Ich habe nur einen Aspekt, weil mir geht es immer so, wenn ich mich mit der Studie und den Milieus beschäftige, dass ich immer automatisch so selber im Kopf den Abgleich mache, wo verorte ich mich denn selbst? Ja. Und was ich immer feststelle, ist, dass bei mir immer so über Überlappungen auch existieren. Ja, also es ist, glaube ich, so eine klare Zuordnung, dass man sagt, das ist jetzt mein Milieu in Anführungszeichen, fast gar nicht möglich erscheint. Ist das was, wo Sie auch wissenschaftlich drauf schauen? Wie gehen Sie damit um, dass es eventuell dann auch so zu Überlappungen kommen kann?
Ja, also das berücksichtigen wir explizit in unserem Modell. Also Milieus darf man ja nicht als Schubladen verstehen. Also das sind keine starren Kategorien oder Raster. Denn Lebenswelten lassen sich schlichtweg nicht so eindeutig abgrenzen wie soziale Schichten, etwa so eine simple Einteilung nach dem Einkommen oder dem Bildungsgrad. Zwischen den Milieus, und das ist hier der entscheidende Punkt, sind die Grenzen immer fließend. Zwischen den Milieus gibt es immer auch Überschneidungen, Übergänge und Berührungspunkte. Wenn Sie beispielsweise Ihre Kommunikation auf ein bestimmtes Milieu ausrichten, werden Sie natürlich auch angrenzende Milieus erreichen, weil es zwischen diesen Milieus auch gemeinsame Wertorientierungen gibt. Nur die stärkste Wirkung entfaltet die Botschaft immer dort, wo sie am besten anschlussfähig ist, also die Passgenauigkeit am höchsten ist.
Sie haben es jetzt schon gerade angesprochen, das geht ja schon auch so ein bisschen in diese pragmatische Nutzung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen den konkreten Hintergrund, dass wir uns fragen, wie kann uns das denn nochmal Erklärungsmuster oder auch Ansätze liefern, um dieses Thema Akzeptanz der Energiewende auch besser zu adressieren. Welche Rolle spielt in Ihrer Sicht da Ihr Forschungsgebiet, die Milieuforschung, wenn man jetzt auf so Projekte im Rahmen von Wind, Onshore, PV-Freiflächen, aber auch dem Netzausbau schaut, wo ja wirklich konkret Menschen auch von diesen Veränderungen betroffen sind, diese mitgestalten und sich das sehr unterschiedlich gestaltet, um es mal so zu sagen, also von organisierter Gegenwehr bis hin zu auch denen, die da mitmachen, mitgestalten wollen, mit investieren wollen, ist ja da alles dabei. Also wie gucken Sie da drauf?
Also nach den Erkenntnissen, die wir haben, kann die Milieuforschung hier schon eine zentrale Rolle spielen. Und zwar einfach deswegen, weil sie verständlich macht, warum verschiedene Bevölkerungsgruppen auf dieselben Maßnahmen sehr unterschiedlich reagieren. unsere Studien zeigen zum Beispiel sehr deutlich, dass Zustimmung, Skepsis oder Ablehnung der Energiewende vor allem Ausdruck von unterschiedlichen Werthaltungen, Lebensweisen und Zukunftserwartungen sind. Also es gibt praktisch, wenn man das mal so grob einschätzen oder einteilen möchte, 4 typische Akzeptanzmuster. Da haben wir einmal Milieus, in denen die Zustimmung zur Energiewende sehr hoch ist. Besonders im sogenannten postmateriellen Milieu ist einfach die Sensibilität für Klimakrisen stark ausgeprägt. Daneben finden sich dann Milieus, die die Energiewende grundsätzlich unterstützen, aber eben deutlich stärker abwägen. Dazu gehören zum Beispiel die Performer. Hier ist die Zustimmung immer an Bedingungen geknüpft. Das heißt, Maßnahmen werden dann akzeptiert, wenn dabei technologische Lösungen im Vordergrund stehen und klimapolitische Maßnahmen den eigenen Lebensstandard nicht spürbar einschränken. Dann haben wir drittens Milieus, bei denen das Bild deutlich ambivalenter aussieht, zum Beispiel bei den bereits angesprochenen nostalgisch bürgerlichen. Hier haben wir zwar ein Problembewusstsein für den Klimawandel, gleichzeitig dominieren aber Sorgen um Sicherheit, Stabilität und finanzielle Belastung. Und deswegen überwiegen hier oft Zurückhaltung und Skepsis. Weniger aus einer grundsätzlichen Ablehnung, als aus der Befürchtung, am Ende schlechter dazustehen als zuvor. Und dann haben wir noch viertens Milieus, in denen Distanz oder Ablehnung besonders stark ausgeprägt sind. Das ist etwa der Fall bei den Konsummaterialisten. Hier wird die Energiewende häufig als Zumutung erlebt, man verbindet sie mit Verzicht und ganz klar Einschränkungen im Alltag. Und diese Einteilung, die hilft uns natürlich sehr differenziert auf das Thema Energiewende zu blicken und zu überlegen, wo können wir am besten ansetzen, wo können wir überzeugen und wo sind die Anhaltspunkte, um mehr Überzeugungsarbeit für die Energiewende leisten zu können.
Ich fand es gerade nochmal wirklich sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Milieu, ich glaube, das ist ja auch nochmal deutlich gewachsen, wenn ich auch Sie richtig am Anfang verstanden habe, der Nostalgiker,
die nostalgisch Bürgerlichen.
Was sind denn in diesem Milieu Anhaltspunkte, die man adressieren könnte, wenn man die positive Sichtweise auf diese Themen nochmal stärken will? Mhm. Sie sagen ja, da ist eine Ambivalenz, ne? Da ist durchaus eine, also da ist jetzt kein, sag ich mal, prinzipieller Widerstand wie vielleicht in anderen Milieus, wo man sagt, da kommt man gar nicht mehr ran so richtig, ne?
Ja, also was man hier vor allen Dingen machen muss, ist Vertrauen aktiv aufzubauen. Wie macht man das? Durch klare und verständliche Kommunikation, durch echte und verbindliche Beteiligung, beispielsweise im Rahmen von Bürgerversammlungen. Und dann natürlich auch durch eine Umsetzung, die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Anfang an mitdenkt. Mhm. Genau hier leistet dann eben auch die Milieuperspektive einen besonderen Beitrag, denn sie hilft zu verstehen, was Menschen bewegt und wo sie Sorgen haben. Die nostalgisch Bürgerlichen, die haben sehr viel Sorge. Also was kann man machen? Man kann sie beteiligen, man kann von Anfang an sehr transparent kommunizieren. Ein weiterer wichtiger Hebel ist natürlich auch die lokale Wertschöpfung. Das bedeutet, ein Projekt muss einfach auch erkennbar machen, dass es kommunale Einnahmen sichert, dass Arbeitsplätze nicht verloren gehen oder die Region insgesamt stärkt. Dann steigt natürlich auch die Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen. Und Fairness ist natürlich immer ein großer Aspekt, gerade bei den nostalgisch Bürgerlichen, auch bei anderen Milieus wie den adaptiv-pragmatischen oder den prekären. Viele Studien zeigen einfach, dass Akzeptanz oft nicht an der grundsätzlichen Idee der Energie scheitert, sondern immer wieder an der Frage, wer die Kosten trägt und wer womöglich profitiert. Also wenn der Eindruck entsteht, dass Lasten ungleich verteilt sind oder einzelne Gruppen überfordert werden, dann kippt oft die Zustimmung in Skepsis oder Widerstand.
Das ist spannend. Wenn Sie sich jetzt nochmal in die Rolle auch von Unternehmen versetzen, die auch in diesen Projekten dann vor Ort unterwegs sind, was wäre denn Ihr wichtigster Rat an die Kollegen und Kolleginnen?
Also vielleicht macht man das am besten an einem Beispiel deutlich. Nehmen wir mal ein Windenergieprojekt. Da kann ich jetzt auch nochmal die Punkte aufgreifen, die ich gerade so ein bisschen angesprochen habe. Nehmen wir mal eine ländliche Region, in der mehrere Onshore-Windräder geplant sind. Wird so ein Vorhaben ausschließlich als Beitrag zum Klimaschutz kommuniziert, dann kann das bei einigen Milieus schnell Distanz erzeugen, beispielsweise bei den nostalgisch Bürgerlichen. Best Practice wäre hier, von Anfang an sehr transparent zu erklären, warum genau dieser Standort geeignet ist, welche Abstände gelten und welche Auswirkungen realistisch zu erwarten sind. Und gleichzeitig muss man in der Kommunikation offenlegen, wie hoch die Einnahmen für die Kommune sind, wofür diese Einnahmen eingesetzt werden können und welche konkreten Vorteile sich für die Region und die Bürgerinnen und Bürger selbst ergeben.
Ja.
Und dann kann man noch überlegen, man kann noch ein Beteiligungsmodell mit ins Spiel bringen, etwa in Form von Bürgerenergie oder kommunalen Fonds. Entscheidend ist einfach der Punkt, dass das Projekt, um was es auch immer geht, ich hatte jetzt ein Windenergieprojekt angesprochen, dass das nicht als Maßnahme wahrgenommen wird, die einfach von oben durchgesetzt wird, sondern als nachvollziehbares und fair gestaltetes Vorhaben mit regionalem Bezug. Das verändert dann häufig die Tonlage der Debatte schon.
Das ist nochmal ein spannender Aspekt, in dem auch, wie Sie es vorher beschrieben haben, dass es wirklich darum geht, differenzierte Botschaften auch zu setzen. Und dass es eben nicht reicht, alleine dieses Klimaschutzargument zu bringen, was ja tatsächlich, wenn man sich die Milieus anguckt, ja vor allem ein Milieu sehr stark anspricht und die anderen vielleicht eher nur am Rande abholt. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen gleich, Sie haben es gleich gesagt, es ist ja auch logisch, die Projekte finden im ländlichen Raum statt. Sehen Sie denn, wenn Sie auf Ihre Milieuuntersuchungen schauen, Unterschiede, die sich wirklich auch so zwischen Land und Stadt auch abzeichnen? Also viele der gesellschaftlichen Debatten, die wir führen, werden ja oft sehr, sag ich mal, populistisch zugespitzt auf ein entweder real oder nicht real oder vielleicht auch konstruierten Gegensatz zwischen den Bevölkerungen in den Städten und auf dem Land. Sehen Sie da in Ihren Milieus da unterschiedliche der Situationen einfach da in den jeweiligen?
Ja, also es gibt natürlich diesen Stadt-Land-Kontrast, der spielt schon auch eine wichtige Rolle. Also gerade wenn Sie über die Milieustruktur an sich schon nachdenken. In Städten haben Sie häufiger Milieus, die großen Wert legen auf kulturelle Angebote, Szenenvielfalt oder die urbane Infrastruktur. Dagegen sind ländliche Räume stärker von Milieus geprägt, die eher harmonieorientiert sind. Ruhe suchen, die Nähe zur Natur schätzen und sich mit dem Wohnort besonders verbunden fühlen. Also diese Unterschiede, wenn Sie Stadt, Land nehmen, gibt es natürlich. Da haben Sie einfach andere Milieustrukturen. Und natürlich wirkt sich das auch aus, grundsätzlich auf die Themenprioritäten. In ländlichen Regionen stehen natürlich häufig Themen wie Erreichbarkeit, Versorgungssicherheit oder die Stabilität von Arbeitsplätzen im Vordergrund. In städtischen Räumen verschieben sich die Schwerpunkte hin zu Themen, die mit urbaner Lebensqualität verbunden sind, etwa der Ausbau von Fahrradwegen und Stadtparks, Fragen der Wohnraumknappheit oder die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen. Nur die Bewertung und Gewichtung dieser Themen, die variiert dann wiederum je nach Milieu. Beispiel die postmateriellen Milieus. Das postmaterielle Milieu, das legt deutlich mehr Wert auf die Begrünung von öffentlichen Plätzen als das Milieu der Performer. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man, wenn man eine regionale Analyse macht, immer diese auch um eine Milieuperspektive ergänzt.
Das ist nochmal ein guter Aspekt, weil wenn jetzt so unsere Kollegen die Kommunikations- und Stakeholder-Planung machen, was würden Sie denen denn empfehlen, auf welche Milieus sie besonders achten müssen, damit sie in dem Prozess das nicht auf die Füße fällt? Also gibt es da Milieus, die so einen Prozess einfach crashen können oder Milieus, wo ein wahnsinnig großes Potenzial drin liegt, die vielleicht doch dafür zu gewinnen, die eine starke Multiplikatorenrolle haben? Also diese Milieus haben ja unterschiedliche auch gesellschaftliche Rollen und Wirkungskreise. Dieser Blick darauf von Ihnen würde mich nochmal interessieren.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade wenn es um gesellschaftliche Themen geht, die sozialökologische Transformation, da braucht man zu Beginn ja nicht unbedingt eine Mehrheit. Die wird man ja ohnehin nicht bekommen. Entscheidend ist also in der Strategie zunächst einmal, dass man sich an eine engagierte und sichtbare Teilgruppe wendet, die glaubwürdig für Veränderung eintritt. Bei der Energiewende sind die Treiber die postmateriellen und die neoökologischen, weil sie ganz einfach Maßnahmen wie Windenergie, Netzausbau oder Wärmewende aus Überzeugung unterstützen und damit eben auch Impulse setzen, die auf angrenzende Unterstützermilieus ausstrahlen können. Das muss man auch immer berücksichtigen. Ne? Also ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass wir ja nicht in Schubladen denken dürfen. Und wenn wir Treibermilieus haben, dann haben die natürlich auch Auswirkungen auf angrenzende Milieus. Jetzt muss man hier aber noch berücksichtigen, langfristig reicht es natürlich nicht aus, wenn wir uns nur an die Treibermilieus wenden. Entscheidend ist hier aus meiner Sicht, dass wir die moderne Mitte der Gesellschaft, und das sind die adaptiv-pragmatischen, dass wir diese erreichen und für die Energiewende stärker gewinnen. Warum? Weil dieses Milieu ist grundsätzlich offen für Windparks, Photovoltaik-Freiflächen oder neue Wärmenetze. Sie stellt aber stärker die Frage nach Alltagstauglichkeit, Kosten und persönlichem Nutzen. Also strategisch heißt das dann, Zweifel an der Umsetzbarkeit ernst nehmen, wahrgenommene Zielkonflikte etwa zwischen Klimaschutz und wirtschaftlicher Sicherheit reduzieren und ganz konkrete Vorteile sichtbar machen. Also wie verbessert sich meine Lebensqualität? Welche finanziellen Entlastungen können langfristig entstehen? Welche Modernisierungseffekte bringt das mit sich? Also die Treibermilieus brauchen wir, deren Unterstützung haben wir ohnehin schon. Und dann müssen wir aber auch auf die gesellschaftliche Mitte achten, insbesondere diejenigen, die offen sind für Veränderung, die adaptiv-pragmatische. Dann werden wir auch deutlich mehr Menschen auf dem Weg hin zur Energiewende und zur Klimaneutralität mitnehmen können.
Ja. Ja, das finde ich nochmal einen ganz spannenden Gedanken, dass in diesen verschiedenen Phasen einer Projektkommunikation ja auch man versuchen muss, da in verschiedene Milieus auch reinzugehen, die zu gewinnen, zu enablen, dass sie dann auch wieder andere Milieus mitnehmen können. Mhm. Was ich teilweise vor Ort höre, vielleicht auch nochmal mit Ihnen gespiegelt, ist, dass es Regionen gibt, gerade also auch im ländlichen Raum in Ostdeutschland, wo tatsächlich nicht mehr diese differenzierte Milieustruktur in der Form vielleicht existiert. Ja? Wo man sich dann schwer tut, weil man wirklich dann fast schon auf Einzelpersonen angewiesen ist, wenn man nach Milieuvertretern sucht, die, sag ich mal, eine progressive Haltung da irgendwie zu den Themen hat. Also sehen Sie auch so eine regionale Ausdünnung der Milieus an ein paar Stellen?
Also das würde ich jetzt so nicht unbedingt sehen, egal in welcher Region Sie sich befinden. Sie haben dennoch eine große soziokulturelle Vielfalt vor Ort. Die Milieustruktur, die ist, wie vorhin bereits erwähnt, unterschiedlich. Das heißt also, sie finden in manchen Regionen einfach deutlich weniger postmaterielle und dafür deutlich mehr nostalgisch-bürgerliche. Also da hat sich schon auch gerade in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Also gerade wenn wir wieder diesen Stadt-Land-Kontrast nehmen, natürlich finden Sie die Expeditiven eben seltener, deutlich seltener auf dem Land als in den Großstädten. Also das ist auch etwas, was man in der Kommunikation auch, was Strategien betrifft, berücksichtigen muss. Muss ich vor Ort anschauen, wie ist hier die Milieustruktur und was bedeutet das für meine Themensetzung?
Also ich glaube, das ist in der Tat spannend. Da muss jede Projektgruppe sich vor Ort wirklich genau damit beschäftigen, wie die Zusammensetzung da auch ist und dann das auch so ausrichten. Wenn Sie jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen zur Abrundung draufschauen, wir versuchen natürlich die Menschen ja auch über verschiedene Kanäle zu erreichen. Das ist ja auch Teil dessen, dass eine Kommunikation rund um Energiewendeprojekte sich auch teilweise neu ausrichten muss. Wie unterscheiden sich denn Ihrer Einschätzung nach die Milieus auch in Ihrem Medienverhalten und auch wo Sie die Informationen herbekommen? Und vielleicht auch nochmal, was hat sich da auch vielleicht verändert, was man auch auf dem Schirm haben muss?
Ja, also was das Medienverhalten betrifft, da gibt es natürlich auch große Milieuunterschiede. Es gibt ja die großen Marktmedia-Studien, wie zum Beispiel die Best for Planning, und da sind die Sinusmilieus integriert. Und das heißt, wir können sehr genau analysieren, welche Milieus welche Medien nutzen, ob das nun Print, TV, Radio oder Online-Medien sind. Nehmen wir mal als Beispiel Zeitungen. Traditionell geprägte Milieus, die lesen weit überdurchschnittlich häufig regionale Tageszeitungen. Andere Milieus, insbesondere stärker hedonistisch orientierte, die greifen, wenn überhaupt, nur noch zur Bildzeitung. Und wieder andere Milieus setzen auf überregionale Qualitätszeitungen wie die TAZ oder die FAZ. die Performer-Milieus, das Performer-Milieu, das liest gerne das Handelsblatt. Also letztlich kann man sich das für jedes Milieu genau anschauen. Wichtig ist ja einfach festzuhalten, dass die Mediennutzung stark milieugeprägt ist. Was hat sich geändert? Natürlich das Online-Verhalten. Also es gibt viele Milieus, die nehmen, wie schon angesprochen, gerade die hedonistisch Orientierten, die nehmen Tageszeitungen nicht mehr in die Hand. Die schauen sich das Ganze online an. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist der Faktor Vertrauen, Glaubwürdigkeit. Und da haben wir schon auch Milieus, die Informationen beispielsweise von Forschungseinrichtungen und Bundesämtern nicht vertrauen, beziehungsweise die damit nicht viel anfangen können. Hier spielen viel mehr persönliche Netzwerke, Social Media oder Community-basierte Quellen eine Rolle. Das heißt, Vertrauen entsteht in manchen Milieus eher über Nähe und Identifikation, etwa durch Influencer oder Personen aus dem eigenen Umfeld. Also da ziehen sie ihre Informationen und glauben so diesen klassischen Quellen, wo man sagen würde, darauf kann man vertrauen. Das ist etwas, was sie gar nicht mehr in die Hand nehmen, was nicht mehr so eine große Rolle spielt.
Ja.
Sie haben natürlich noch andere Milieus, insbesondere die Postmateriellen. Die haben natürlich großes Vertrauen und schauen insbesondere auf staatliche Fachinstitutionen und Wissenschaft.
Also finde ich nochmal auch interessant, weil die Art der Kommunikation ja entscheidend darüber ist, ob man die Menschen überhaupt erreicht. Mhm. Und je mehr man auch darüber weiß, wie dann die unterschiedlichen Milieus, die man vor sich hat, auch erreichbar sind, desto zielgerichter kann man das natürlich auch ausrichten. Vielleicht nochmal ein Gedanke mit Ihnen gespielt. Wenn Sie sagen, es gibt bestimmte Gruppen, die ihre Informationen sehr stark aus einem eigenen Ökosystem ziehen mittlerweile, seien es jetzt Influencer oder Quellen rund um Social-Media-Kanäle etc. Wie wirkt es auf diese Milieubildung? Also die Frage, die ich mir stelle, führt es eher zu so einer Verhärtung von Milieugrenzen im Sinne von, dass da nicht mehr so viel Austausch zwischen den unterschiedlichen Milieus stattfindet und dadurch auch nicht mehr so viel Mobilität? Oder ist diese Art des Kommunikationsverhaltens völlig unabhängig von dem, wie sich die Milieus entwickeln?
Also es kann schon ein Faktor sein. Also es ist tatsächlich schon so, dass wir Milieus wie die nostalgisch-bürgerlichen haben, die sich einfach in den letzten Jahren stärker in ihre eigene Nische zurückgezogen haben. Und gerade wenn sie online unterwegs sind, einfach den Quellen vertrauen, die letztlich die gleiche Meinung, die gleichen Ansichten haben. Und wenn sie natürlich immer nur mit diesen Ansichten und Meinungen umgeben sind, dann verhärtet sich das. Da haben sie schon einen Punkt. Also das kann man einfach auch nicht wegdiskutieren.
Ich glaube, da liegt so eine der größten Herausforderungen natürlich auch, dass man da noch vordringt, auch mit glaubwürdigen Stimmen, die dann auch in diesen Milieus gehört werden. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich hoffe, dass auch als Gesellschaft, dass wir das schaffen. Ich glaube, das ist essentiell, damit es nicht zu so einem Auseinanderdriften auch kommt. Ich finde es zwar schade, jetzt schon so ein bisschen gegen Ziellinie einbiegen zu müssen, aber mit Blick auf die Uhr, was gibt es denn aus Ihrem Arbeitskontext, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern an Lese- oder auch Hörempfehlungen mitgeben wollen? Das ist immer die Möglichkeit, weil wir nur eine halbe Stunde haben für die, die jetzt hier zuhören, sich nochmal ein bisschen vertiefter zu beschäftigen. Und vielleicht gibt es da was, was Sie damit auf den Weg geben wollen.
Ja, natürlich sehr gerne. Also wenn ich eine Leseempfehlung aussprechen darf, dann würde ich natürlicherweise das Buch Praxis der Sinusmilieus in der zweiten Auflage empfehlen. Und da können Sie nochmal ganz genau in die Lebenswelten der einzelnen Milieus eintauchen. Und das Schöne an dem Buch ist einfach auch, dass es sehr konkret aufzeigt, wie die Sinusmilieus in ganz unterschiedlichen Praxisfeldern eingesetzt werden. Etwa in Kommunikation, Politik, Bildung oder auch bei Marktstrategien.
Super. Ich glaube, das ist dann der perfekte Absprungpunkt für die da jetzt auch ein bisschen im Alltag vielleicht mit stärker arbeiten wollen und jetzt inspiriert sind von unserem Podcast. Wir haben auch immer noch so Zahlen, Daten, Fakten, wenn Ihnen da was einfällt, weil Sie sagen, also wer jetzt den Podcast gehört hat, der sollte sich eine Sache merken, dann können Sie das jetzt am Ende auch nochmal platzieren.
Also ich habe mir da natürlich nochmal Gedanken gemacht. Also ich habe ein Studienergebnis mitgebracht und da möchte ich einfach nochmal eines ganz deutlich machen, also warum die Sinusmilieus tatsächlich ein Modell sind, mit dem man arbeiten sollte. Und zwar Es ist ein Studienergebnis, wo wir einfach mal gefragt haben, repräsentativ gefragt haben, inwieweit die Bevölkerung glaubt, dass es in Deutschland wichtigere Probleme gibt als den Klimawandel. Und im postmateriellen Milieu, da haben nur 37% auf diese Frage mit Ja geantwortet. Es gibt wichtigere Probleme als den Klimawandel. Bei den konservativ Gehobenen hingegen waren es 74%, also doppelt so viele. Und das ist deshalb so spannend, weil wir hier über zwei Milieus sprechen, die sich in Bildung und Einkommen gar nicht stark unterscheiden. Mhm. Rein soziodemografisch betrachtet liegen sie also sehr nah beieinander. Und trotzdem unterscheiden sich ihre Prioritäten beim Thema Klimawandel ganz erheblich. Und das zeigt eben, warum die Milieuperspektive so wichtig ist. Sie erklärt Unterschiede, die Alter, Einkommen oder Bildungsgrad allein nicht sichtbar machen.
Ja, ein sehr schönes Beispiel. Also sehr, sehr eingängiger Schluss. Ich glaube, das wird viele nochmal auch inspirieren, ein bisschen weiter sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Das ist ja unser Ziel, dass wir mit den Gästen, die wir haben, auch Anreize setzen, die Themen auch nochmal ein bisschen weiter zu recherchieren. Ich habe mich sehr gefreut, war ein tolles Gespräch. Wie ich am Anfang schon sagte, begleitet mich das jetzt seit einigen Jahren, dass ich jetzt mal mit Ihnen, der da in der täglichen Praxis die Entwicklung dieser Erkenntnisse auch vorantreibt, sprechen konnte, ist wirklich sehr schön. Und ich hoffe, meine Hörerinnen und Hörer haben jetzt genauso viel gelernt wie ich und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Ja, vielen Dank, Frau Klein. Mir hat es sehr viel Spaß und Freude bereitet. Vielen Dank.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.